Ich las von einer Familie, die hatte eine Tradition, nämlich jeden Sonntag ins Restaurant zu gehen. Und die Familie ging ins Restaurant und es gab die Hauptspeise. Und dann irgendwann, wenn es an den Nachtisch ging, sagte der Vater jedes Mal zu seinen Kids Folgendes: Bestellt ja nicht den Apfelkuchen, okay? Nicht den Apfelkuchen. Jetzt war der Vater weder ein Feind von Apfelkuchen, noch meinte er es schlecht mit seinen Kindern. Der Hintergrund war folgender. Der Papa wusste, den Apfelkuchen, den die Kinder von zu Hause kennen, der ist mit nichts in der Welt zu vergleichen. Du findest nirgends so einen guten Apfelkuchen. Und die Enttäuschung wäre massiv, wenn du jetzt im Restaurant so einen billigen Apfelkuchen kaufst. Also sagte er, nicht den Apfelkuchen, Kinder. Okay? Nicht den Apfelkuchen. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber die Geschichte macht einem was deutlich. Manche Sehnsüchte sind nur von jemand ganz Bestimmten zu erfüllen. Manche Sehnsüchte, die wir haben, kann nur eine ganz bestimmte Person oder eine ganz bestimmte Sache erfüllen. Die Sehnsucht nach einem guten Stück Apfelkuchen kann nicht jeder Apfelkuchen stillen. Wisst ihr, in der Verhaltensforschung geht man davon aus, dass der Mensch mindestens 4 Grundsehnsüchte hat. Die erste Sehnsucht ist die nach Sicherheit. Wir wollen sicher sein, wir wollen körperlich und seelisch geborgen sein, wir wollen existenzielle Ängste und Nöte nicht haben. Die zweite Grundsehnsucht des Menschen ist die nach Liebe. Wir wollen dazugehören, wir wollen angenommen sein, wir wollen in einer Gruppe sein, wo man sagt, ja, die nehmen mich so, wie ich bin. Die sagen bedingungslos ja zu mir. Die dritte Grundsehnsucht des Menschen ist Gemeinschaft. Wir wollen nicht nur geliebt werden, sondern wir wollen auch Beziehungen haben. Wir wollen Teil einer Gruppe sein. Wir wollen Teil von einem größeren Gefüge sein. Und die vierte Grundsehnsucht, nochmal, das ist eine ganz säkulare Aussage, Verhaltensforschung, die vierte Grundsehnsucht, die der Mensch hat, ist die Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung. Wir wollen wissen, warum passiert das? Warum ist das? Warum bin ich Teil von diesem Leben? Das Spannende ist Folgendes, ihr Lieben. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann wird deutlich, jede dieser Grundsehnsüchte erfüllt nirgend jemand und keine Sache mehr als Jesus. Alles, wonach wir uns als Menschen im Endeffekt sehen, die größte Erfüllung davon finden wir tatsächlich nur in Christus. Das wird schon daran deutlich, wenn wir die Offenbarung lesen, dann kannst du ja ganz viel mit dem Buch verbinden. Die Offenbarung dreht sich zu allererster Linie und mehr als um alles andere nicht um die Endzeit, nicht um den Antichristen, nicht um irgendwelche Kriege, die später noch kommen werden, sondern die Offenbarung ist ein Buch über Jesus. Guckt mal, die Offenbarung beginnt so, und ihr kennt das, wir lesen das nur oft anders. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und das meint zwei Dinge, das ist die Offenbarung von Jesus und über Jesus. Und es war damals üblich, die ersten Worte ist wie die Überschrift. Das ist jetzt nicht die Überschrift in deiner Bibel, aber das sagt quasi, passt auf, die nächsten 22 Kapitel, die drehen sich um nichts anderes als um Jesus. Und jetzt kommt die Offenbarung und malt uns 4 faszinierende Bilder vor Augen. Wie ist dieser Jesus eigentlich? Und Stephanus, warum sagst du, dass dieser Jesus wirklich meine Grundsehnsüchte erfüllt? Das tut er. Und die Offenbarung liebe ich unter anderem deswegen, weil sie so bildlich ist. Das fängt beim ersten an. Die Sehnsucht nach Sicherheit. Und dann kommt die Offenbarung und sagt, weißt du was? Jesus ist der messianische Hirte. Jesus wird als ein Hirte vorgestellt, der sein Volk kennt, der sich um sein Volk kümmert und der da ist. Das passiert im Blick auf 2 Dinge. Einerseits im Blick auf Johannes. Also Johannes ist ja der Verfasser der Offenbarung. Und guckt mal, ganz am Anfang, wir haben das vor ein paar Monaten schon mal gelesen, diesen Text. Da beschreibt Johannes, wie es ihm geht, als er Jesus gegenübertritt. Offenbarung 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du Jesus siehst. Das Natürliche ist, man fällt erstmal vor Angst tot um. Und Jesus sagt viermal, Johannes, du bist sicher. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, Johannes, ich bin es. Wenn Jesus hier sagt, ich bin, ist das eine Anspielung an 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sich vorstellt und sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin die größte Konstante im ganzen Universum. Johannes, ich bin es. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Souveräne, Anfang und Ende der Weltgeschichte. Und ich bin der Lebendige. Ich war tot und ich lebe in alle Ewigkeit. Johannes, du bist sicher bei mir. Jetzt kann man sagen, schön für Johannes. Was hat das mit mir zu tun? Der gleiche Jesus, der hier Johannes so gegenübertritt, tritt in Kapitel 2 und 3 der Kirche gegenüber. Und das ist spannend, wie der Text anfängt. In Offenbarung 2, Vers 1, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die goldenen Leuchter sind ein Bild für die Kirchen, an die die Offenbarung geschrieben ist und damit auch an uns. Und jetzt wird gesagt, Jesus wandelt, geht inmitten dieser Kirchen umher. Von der Zeitform her ist das was Permanentes, was immer wieder passiert. Also Jesus ist tatsächlich da. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Ganz am Ende der Offenbarung, das Ziel der ganzen Geschichte, da lesen wir, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Darum geht es in der ganzen biblischen Geschichte, dass Gott unter uns wohnt. Aber weißt du was? In Jesus wird das schon vorweggenommen. Jesus ist schon tatsächlich mitten unter uns. Und dann schreibt Jesus ja 7 Briefe an die Kirchen. Wisst ihr, was spannend ist? Jeder Brief beginnt mit der Aussage, ich kenne dich. Ich kenne dich. An Ephesus, da sagt Jesus, ich kenne deine Werke und deinen Einsatz und deine Beharrlichkeit. An Smyrna sagt er, ich kenne deine Not und deine Armut. An Thyatira, ich kenne deine Werke, die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft, deine Beharrlichkeit. An Philadelphia, ich weiß, du hast zwar nur wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wenn Jesus zu Detmold Nord kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, ist das Erste, was er sagt, hab keine Angst. Und das Zweite, was er sagt, ich kenne dich. Ich weiß um die Not, die du gerade durchmachst. Ich weiß um dein Ringen und dein Kämpfen und auch deine Erfolge. Ich bin wie ein guter Hirte, der dich ganz persönlich kennt, liebt und umsorgt. Jetzt lasst mich an der Stelle vielleicht mal die Frage stellen, die du mir stellen würdest. Stephanus, mal Hand aufs Herz. Ist das nicht alles Schwachsinn? Ey, ist das nicht ein Krückstock von euch Christen? Ja, Jesus kennt dich und Jesus kümmert sich um dich. Aber das ist doch Augenwischerei. Also mach mal die Augen auf. Sieh mal das Chaos in dieser Welt. Sieh das Leid in dieser Welt. Sieh den Streit, die Krankheit, die Verfolgung. Ehrlich jetzt? Wenn Jesus nur ein Hirte wäre, müsste ich dir recht geben. Aber die Offenbarung sagt nicht, Jesus ist ein Hirte, auch nicht der gute Hirte, sondern die Offenbarung macht deutlich, Jesus ist der messianische Hirte. Was meint das? Er ist der Hirte, der die Gefallenheit und die Gebrochenheit der Welt nicht nur sieht, sondern der dafür stirbt und der dafür sein Leben gibt und das beseitigt. Also Jesus sagt, ja, das wäre Augenwischerei, wenn ich nicht gerade, Klammer auf, oder in der Vergangenheit, Klammer zu, mein Leben dafür gegeben hätte, dass dieser Mist Vergangenheit ist. Wisst ihr, wir werden gleich sehen, und Martin hat das schon anmoderiert, Jesus ist auch das geschlachtete Lamm. Er ist nicht nur der messianische Hirte, aber über das Lamm lesen wir schon im Alten Testament. Jesaja 53 ist einer der Texte, der über den Messias redet. Und dort lesen wir, er war der Allerverachteste und der Unwerteste. voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus geht selbst durch die Zerbrochenheit. Jesus geht selbst durch das Chaos deines Lebens. Und Jesus ist selbst der, der sagt, ich sterbe genau dafür. Und wisst ihr, Jesaja 53 ist toll, könnte aber immer noch Augenwischerei sein, weil man sagt, wo ist denn der Messias? Und weil man sagt, wo wird das denn jetzt wirklich mal evident, dass das Wahrheit ist? Und das Tolle, ihr Lieben, und ich freue mich, dass wir heute Abend mal feiern, das Tolle ist doch Folgendes. Die Sicherheit ist seit 2000 Jahren sicher. Weil Jesus nicht nur gestorben, sondern weil er wieder auferstanden ist. Und weil die Offenbarung deswegen dir und mir die Augen dafür öffnen will, meine Sehnsucht nach Sicherheit, mein tiefes Verlangen, geborgen zu sein, und zwar in dieser Welt, mit den Widrigkeiten und all den Dingen, die das Leben so schwer machen. Diese Sehnsucht kann letztlich nur Jesus füllen. Die Frage heute Morgen an dich ist folgende. Mit was versuchst du deine Sehnsucht nach Sicherheit zu füllen? Also was ist deine Strategie im Leben, wo du sagst, so gehe ich sicher durchs Leben? Ist es dein Wissen, wo du sagst, ich weiß so viel, dass mir das hilft, Dinge einzuschätzen und sicher zu sein? Ist es deine Sehnsucht, vielleicht sogar dein Greifen nach Kontrolle? Ich kontrolliere, wie das Leben läuft. Ist es deine materielle Vorsorge? Sind es deine Beziehungen? Die Frage ist, wie und wo suchst du Sicherheit? Wisst ihr, das Problem ist, wie mit einem schlechten Stück Apfelstrudel. Nichts in dieser Welt kann dir die Sicherheit geben, die Jesus dir gibt. Wenn du deine Sicherheit in materiellen Dingen suchst, wenn du sie in Kontrolle suchst, wenn du sie in Wissen suchst, wenn du sie in Beziehungen suchst, wirst du immer schmecken, das ist nicht der Apfelkuchen von zu Hause, das ist nicht diese Sicherheit. Letztlich kann es tatsächlich nur Jesus tun. Eine Frau war auf dem Weg zum Flughafen, weil sie einen Geschäftstermin hatte und dort mit dem Flugzeug hinkommen musste. Das Problem war, es gab Stau, sie war zu spät und der Flug war ein paar Minuten schon angesetzt. Also rannte sie und schnaubte mehr, als dass sie rannte, schnaubend und hechelnd irgendwie durch die Wartehalle hin zum Gate. Und sie rannte da mit ihrem Gepäck entlang an einem Mann, der sie ganz freundlich ansprach und sagte, gute Frau, warum haben Sie es denn so eilig? Und noch im Vorbeirennen und Hecheln rief sie ihm irgendwie zu, ich muss diesen Flug erreichen und ich bin zu spät und so weiter und so fort. Und erwähnte zufällig auch, wohin der Flug gehen sollte. Der Mann lächelte sie nur an und sagte, gute Frau, machen Sie mal langsam. Wissen Sie was? Ich bin Pilot und fliege genau dieses Flugzeug. Sie werden das pünktlich erreichen. Sofort entspannten sich alle Muskeln der Frau und der Pilot und die Frau schlenderten gemütlich zum Gate, stiegen ein und irgendwann flogen sie los. Die Moral von der Geschichte: Wenn der Pilot chillt und entspannt ist, kannst du auch chillen und entspannt sein. Wenn du nach Sicherheit suchst im Leben, dann musst du gucken, wo ist der Pilot? Und wenn der Pilot, das Alpha und Omega, der Anfang und Ende der Geschichte, wenn der entspannt ist und sagt, Stephanus, fürchte dich nicht, entspann dich. Das Flugzeug wird immer noch fliegen und ja, du bist tatsächlich zu spät und es läuft im Leben nicht alles so, wie du es dir vorstellst, aber der Pilot schlendert neben dir und sagt, ich gebe dir Sicherheit. Ich weiß nicht, was das gerade in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, wo du gerade Unsicherheit spürst. Ich weiß nur eins, diese Grundsehnsucht von uns Menschen kann letztlich nur Jesus füllen. Und wisst ihr, das gilt auch in Bezug auf das Zweite. Unsere Sehnsucht nach Liebe, die füllt nur das geschlachtete Lamm Gottes.
Das ist ja hochspannend, wenn man die Bilder von Jesus in der Offenbarung ansieht. Weil das eben so ineinander geht und miteinander verschwimmt und Jesus eben nicht nur Hirte ist, nicht nur Löwe ist, sondern auch Lamm ist. Übrigens, das ist die häufigste Bezeichnung für Jesus in der Offenbarung. Kommt 29 Mal in der Offenbarung vor, sonst nur 4 Mal im Neuen Testament. Und man merkt, das ist ganz prominent und wichtig für Johannes. Und schon ganz am Anfang der Offenbarung wird das so beschrieben. Guckt mal, da wird Jesus vorgestellt und beschrieben, von wem die Offenbarung ist. Und dann lesen wir in Vers 5 in Kapitel 1, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Die simple Aussage, und ich weiß nicht, ob das noch an dein Herz dringt. Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, liebt dich. Und er liebt dich so sehr, wie wir das hier in dem Text lesen, dass er sein Blut für unsere Sünden gibt. Martin hatte schon Offenbarung 5 gelesen. Und in Offenbarung 5 ist das ja wirklich spannend, wenn man den Text sich anschaut, dass Johannes von einem Löwen hört. Also er hört, dass der Engel von einem Löwen aus Juda redet, aber dann sieht er und macht die Augen auf und sieht das Lamm stehen wie geschlachtet. Und jetzt guckt man nur die letzten Verse dort. Warum ist das so wichtig? Denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und wenn man sich das anguckt und das Paradoxe sieht, Jesus überwindet als Löwe die Gebrochenheit unserer Existenz, indem er als Lamm sich überwinden lässt. Jesus besiegt den Tod, indem er stirbt. Das passt ja schlicht und ergreifend nicht zusammen. Und genauso habe ich oft den Eindruck im Leben, das passt nicht zusammen. Du bist Christ und du hörst vielleicht eine Predigt über Jesus, füllt deine Sehnsüchte und du merkst, ich lebe und er lebe, aber ganz viel Gebrochenheit, Kaputtheit. Und der Punkt ist der, nur am Kreuz kommen diese zwei Dinge zusammen. Der größte Triumph der Heilsgeschichte ist das Kreuz. Die größte Tragödie der Heilsgeschichte ist das Kreuz. Dort, wo der Löwe und das Lamm zusammenkommt, ist das Kreuz. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es dir geht, allein wenn du so eine Überschrift siehst. Liebe Jesus, das geschlachtete Lamm. Ist doch Mist alles mit dem Schlachten und Opfern und so weiter. Wie willst du das denn heute im Jahr 2021 jemandem erklären? Wäre es nicht besser, wir könnten das Ganze mit dem Opfern und Jesus stellvertretend und er muss sein Blut vergießen. Gäbe es nicht einen besseren Weg? Mal ehrlich. Also wäre das Christentum und unser christlicher Glaube nicht irgendwie leichter zu vermitteln und zu verstehen, wenn das Ganze mit dem Opfer und Blutvergießen nicht sein müsste? Wisst ihr, die Opfer sind der einzige Weg, wie Jesus und Gott die Welt vom Bösen befreit, ohne dich und mich zu vernichten. Lass mich den Satz nochmal sagen. Opfer sind der einzige Weg, wie Jesus die Welt vom Bösen und Sünde befreit, ohne dich und mich zu vernichten. Wenn wir ganz an den Anfang der Geschichte zurückgehen, Garten Eden, dann sagt Gott zu Adam und Eva, ihr sollt nicht essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn ihr es tut, müsst ihr sterben. Die beiden tun das und ich weiß nicht, ob du dich da mal gefragt hast, warum sterben die nicht sofort? Also, Gott hätte sagen können, okay, es ist das Böse in die Welt gekommen. Ich, weil ich gerecht und heilig bin, ich beseitige das jetzt. Pam. Adam und Eva wären verschwunden von der Bildfläche. Der Garten Eden, da wären noch ein paar Fische gewesen und ein paar, was weiß ich denn. Aber du und ich, wir wären weg, weil wir sind Teil des Bösen. Was macht Gott? Wir lesen in 3, Vers 21, 1. Mose 3, Vers 21, von einem Fell, was er Adam und Eva macht. Da ist ein Tier gestorben. Dann kommt das ganze Opfersystem des Alten Testaments. Das läuft auf Jesus zu. Der Punkt ist aber der, Schuld wird vergeben durch Opfer. Unsere Beziehungen werden gereinigt durch Opfer, ohne dass der betreffende Sünder sterben muss. Also hätte es nicht einen anderen Weg geben können? Nein. Hätte es nicht. Sondern genau dieses Opfer, Opfern und dieses Blutvergießen, so grausam das klingt, ist die einzige Möglichkeit, ein Leben in einer Welt ohne Böse, ohne Streit, ohne Hass, ohne Gewalt zu ermöglichen, wenn du noch Menschen in dieser Welt haben willst. Und der Punkt ist doch der, und das macht hier der Text in Offenbarung deutlich, es ist die Liebe von Jesus, die dazu führt, ich will, dass du ohne Hass, ohne Streit, ohne Leid, ohne Tod lebst. Und ich will, dass du noch lebst. Also opfere ich mich selbst in Jesus. Das Gute ist das, dass das nicht nur so ist, dass einzelne Menschen gerettet werden, sondern im Endeffekt wird tatsächlich die ganze Welt gerettet. Hier in Kapitel 5, auch das haben wir schon ganz kurz gelesen am Eingang des Gottesdienstes, ist von dem Buch mit den 7 Siegeln die Rede. Und das ist ein Bild für die Heilsgeschichte, für den Plan Gottes zur Veränderung, was im neuen Himmel und der neuen Erde endet. Und keiner ist fähig und würdig, diese Buchrolle zu öffnen, außer genau der, der aus Liebe sein Leben gegeben hat. Der Punkt ist der, nicht nur kommen wir in eine Beziehung zu Gott, sondern ein Leben und eine Welt, so wie sie uns die letzten Kapitel der Offenbarung beschreiben, ohne Tod, ohne Leid, ohne Träne, ohne Hass, ist nur möglich, weil Jesus gestorben ist. Und jetzt weiß ich nicht, wie dein Herz ist, aber ist das nicht unsere Grundsehnsucht als Menschen? Eine Welt, in der Liebe herrscht? In der das ganze Diskutieren aufhört? In der, dass der eine macht den anderen fertig, Geschichte ist? In der wir auf Kriege verzichten können? Ich weiß nicht, ob du schon mal den Slogan gehört hast, Make Love, not War. Mach Liebe, kein Krieg. Ihr seht hier, das ist eins von dem Street-Art-Künstler Banksy, so ein Bild, was er oft mal ranmalt. Jetzt weiß ich nicht, ob du vielleicht sogar noch mehr über den Spruch weißt. Der ist ja gar nicht so ganz koscher. Der kommt aus der Hippie-Bewegung der 70er. Und kulturgeschichtlich und auch ethisch und religiös könnte man durchaus Anfragen an diesen Satz Make Love Not War haben. Punkt ist aber der, jeder Mensch, und sei er noch so weit weg von Gott, sehnt sich nach was? Liebe, Frieden, kein Krieg, kein Hass, keine Gewalt. Das ist die Ursehnsucht von uns Menschen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, weißt du was? Ich bringe diese Liebe, ich bringe diesen Frieden und ich gebe und stille dir deine Grundsehnsucht nach Liebe. Wie? Indem ich in Jesus ans Kreuz gehe und wieder auferstehe. Darf ich mal fragen, womit du deinen Liebestank füllst? Also jeder sehnt sich nach Liebe. Was sind die Dinge, wo du sagst, da fülle ich meinen Liebestank? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das rein in den digitalen Raum verlagern. Also die Zahl deiner Facebook-Freunde, deiner Instagram-Follower, das ist dein Liebestank. Du kannst in eine übersexualisierte und romantisiertes Verständnis von Beziehung und Liebe hineinschlittern und sagen, ich fülle meinen Liebestank vor allem mit allem, was mit Sexualität zu tun hat. Und dann rutschst du vielleicht in eine Sexsucht hinein, in Pornografie hinein und hast den Eindruck, da fülle ich meinen Liebestank. Vielleicht machst du das anders und sagst, okay, nee, das ganze Sexuelle nicht, aber du kannst es auch auf ein überromantisiertes Verständnis von Beziehung runtermünzen. Du guckst dir jeden Liebesfilm an, den es gibt, weil das so gut ist und so warm ums Herz wird und weil du dich, ach, das ist doch einfach schön. Oder du kannst das auch gut machen und sagst, nee, mein Liebestank ist mein Ehepartner. Deswegen habe ich geheiratet, Stephanus. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du nicht mit mir verheiratet bist, weil da weiß ich nicht, wie gut das funktionieren würde. Du kannst sagen, meine Familie, vielleicht sogar Detmold Nord. Vielleicht hast du eine Katze deswegen gekauft. Also ich habe ein Haustier, weil, kann ich nicht nachempfinden, ist aber eine andere Geschichte. Das Problem, ihr Lieben, ist folgendes. Vieles von den Dingen ist nicht verkehrt. Zu heiraten ist super, Kinder zu kriegen ist super, eine Gemeinschaft in Detmold Nord zu leben, toll. Lass mich heute Morgen aber eines dir sagen. Du wirst immer den Unterschied zwischen dem Apfelkuchen von zu Hause schmecken und dem im Restaurant. Du wirst immer den Unterschied zwischen der Liebe, die Jesus dir anbietet, merken, und der Liebe, die dir dein Ehepartner geben kann. was dir die Gemeinde Detmold Nord geben kann. Was dir dein Haustier oder was auch immer geben kann. Bedingungslose Liebe gibt es nur bei einem. Christus. Ich kann meine Frau nicht bedingungslos lieben. Auch wenn ich Tabea gesagt habe, bis dass der Tod uns scheidet und das gilt. Und ich versuche, ihren Liebestank aufzufüllen. Aber bedingungslos, das, was ich ganz tief im Herzen spüre, das kann nur Christus. Das kann nur Jesus. Also nimm die Frage mit, womit füllst du deinen Liebestank? Schau dir deine Woche mal an und überlege, warum tust du, was du tust. Die dritte Grundsehnsucht ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Es ist spannend, Gott rettet uns nicht nur vor etwas, sondern Gott rettet uns auch in etwas hinein. Und zwar in die erlöste Gemeinschaft des Volkes Gottes. Die Offenbarung betont das ganz häufig, dass die Gemeinschaft der Erlösten beschrieben wird und dass sie charakterisiert wird. Und nochmal in Offenbarung 5, die letzten Verse. Lasst mich nur das farbig Markierte lesen. Dort wird deutlich gemacht, also das Lamm ist geschlachtet worden. Du hast uns erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich von Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Ewigkeit. Also das Motiv gibt es ganz oft in der Offenbarung, dass ein Volk, ein erlöstes Volk Gottes aus ganz vielen verschiedenen und bunten Persönlichkeiten und die hat Gott jetzt zu Königreich von Priestern gemacht. Spannend ist, diese Gemeinschaft, die hier beschrieben wird, ist eine erlöste Gemeinschaft. Also Gemeinschaft hast du ja überall. Du kannst in einen Hobbyverein gehen, du kannst in eine Facebook-Gruppe gehen, hast du auch eine Gemeinschaft. Du kannst, keine Ahnung, in einen Fußballverein gehen. Das Besondere an der Kirche ist, es ist eine Gemeinschaft von Erlösten. Und das wird deutlich in der Offenbarung, dass Christus als Haupt dieser Gemeinschaft beschrieben wird und immer wieder die Aussage kommt, weißt du was, Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Wenn Jesus nur gestorben wäre, wäre nichts Besonderes gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, im ersten Jahrhundert sind Tausende von den Römern gekreuzigt worden. Das ist alles völlig normal. Das Besondere bei Jesus ist, dass er auferstanden ist. Und guckt mal, nur 4 Verse, das fängt in 1 Vers 5 an. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten. In 1 Vers 18 heißt es, ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. In 2 Vers 8, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Und wisst ihr, am grafischsten ist wahrscheinlich Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und die 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Wir lesen ja ganz schnell über so einen Vers hinweg. Wir fangen mal von hinten an, okay? Stell dir mal vor deinen Augen ein geschlachtetes Lamm vor. Also ich habe kein Bild mitgebracht, bewusst nicht, aber stell dir das mal vor. So, und jetzt steht hier, dieses geschlachtete Lamm steht. Also ich weiß nicht, ob du dir das überhaupt vorstellen kannst. Ein geschlachtetes Lamm, das steht. Und das ist wieder dieses Paradox. Das passt nicht zusammen. Die Aussage ist aber die, ja, das Lamm wurde getötet, aber jetzt ist es lebendiger als jemals zuvor. Ja, Christus ist am Kreuz gestorben, aber jetzt ist er auferstanden. Und wisst ihr, die Offenbarung will uns die Augen öffnen. Gemeinde Detmold Nord, Kirche Jesu Christi weltweit. Wir sind nicht zusammen, weil wir uns alle so lieb haben. Wir sind auch nicht zusammen, weil wir alle das gleiche Interesse haben. Und wir sind auch nicht zusammen, weil wir eine Religion leben. Wir sind zusammen, weil wir alles Auferstandene sind. Christus ist der Erste. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du an Jesus glaubst, wir sind eine erlöste Gemeinschaft von Menschen, die vom Tod gerettet wurden und auferstanden sind. Du bist schon neu geboren. Du bist schon eine neue Schöpfung. Und jetzt leben wir das gemeinsam. Ich habe den Eindruck, wir verstehen das oft nicht. Ich habe den Eindruck, wir sehen Kirche oft ganz anders. Ich habe den Eindruck, Spürst du gerade die erlöste Gemeinschaft hier? Heute Morgen, wo du zur Tür reingekommen bist? Wo du heute früh überlegt hast, gehe ich zum Gottesdienst oder nicht? William Barclay hat mal einen spannenden Satz gesagt im Blick auf die Kirche. In der Kirche sind wir weit mehr als nur mit der großen, weiten Welt verbunden. Wir sind auch weit mehr als nur mit 20 Jahrhunderten Geschichte verbunden. Wir sind in der Kirche mit nichts weniger als der Ewigkeit verbunden. Die Gemeinschaft, die wir hier haben, ist die Verbindung zur Ewigkeit. Wir nehmen den neuen Himmel, die neue Erde. Wir nehmen das schon vorweg. Noch unvollkommen, noch nicht alles vollendet. Aber liebe Leute, wir leben und sind verbunden mit der Ewigkeit. Und wenn unsere Sehnsucht als Mensch die nach Gemeinschaft ist, dann lass mich auch hier fragen, ganz ehrlich, nach welcher Gemeinschaft sehnst du dich am meisten? Das kann ich nicht für dich beantworten. Aber prüf dich mal, nach was und welche Gemeinschaft sehnst du dich am meisten? Deine Familiengemeinschaft, die gut und richtig ist? Deine Hobbygemeinschaft? Deine Berufsgemeinschaft? Oder wirklich die Gemeinschaft des erlösten Volkes Gottes? Lass mich die Frage mal umdrehen. Welche Gemeinschaft leben wir denn als Detmold Nord? Ich gebe euch mal drei Optionen. Sind wir eine Schicksalsgemeinschaft? Also, Freunde, es bringt alles nichts. Komm, wir sitzen jetzt hier zusammen. Lasst uns das Beste draus machen. Sind wir eine Zweckgemeinschaft? Also, ich würde nie was mit dir zu tun haben wollen, aber komm, wir haben halt den Missionsauftrag. Raffen wir uns auf, oder? Oder sind wir eine erlöste Gemeinschaft? Sind wir eine Gemeinschaft, wo wir den Frieden und die Liebe, die Christus tatsächlich wirkt, schon erleben? Wo das auch greifbar ist? Auch hier, wir werden den Unterschied merken zwischen der echten Gemeinschaft, die Jesus bietet, und der Gemeinschaft, die uns die Welt bietet. Ein letztes. Der Mensch sehnt sich nach Sinn und nach Bedeutung. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch jetzt allein jetzt schon wieder zu überlegen, was Corona alles angeht und so weiter. Ich habe den Eindruck, wo man hinguckt. Es gibt Fragen über Fragen. Ich habe den Eindruck, es gibt Chaos über Chaos. Ich habe den Eindruck, da gibt es so viel Planlosigkeit. Und wenn ich dann persönlich in das Leben von Menschen schaue, dann stelle ich fest, meine Güte, was sind da schon wieder für Schicksalsschläge? Was sind da schon wieder für Dinge, für Leid und Tod und Misserfolg und Trauer, mit denen man umgehen muss? Bei mir kommt dann manchmal dazu, dass ich mich auffrage, du, das mit dem ganzen Glauben an Jesus, jetzt mal ehrlich, bist du da so safe? Hast du da nicht manchmal den Zweifel, wenn du guckst, ich bete und bete und bete und es passiert nichts? Wenn du schaust, unsere Gesellschaft, auch in Deutschland, interessiert sich null für den christlichen Glauben, immer weniger. Wenn du guckst, ich weiß nicht, ob das Wort begegnet mir in den letzten Monaten relativ häufig. Hast du schon mal was von Dekonversation gehört? Also dem bewussten Schritt von Christen, ich entkehre mich jetzt. Ich habe festgestellt, das ist alles Quatsch. Und ich gehe jetzt bewusst eine Bekehrung rückwärts. Und ich habe Freunde, die tun das. Und ich denke, was passiert da? Und ich frage mich, welchen Sinn macht eigentlich mein Leben? Welchen Sinn macht eigentlich die Weltgeschichte? Und deswegen ist es wichtig, dass die Offenbarung als letztes eben auch deutlich macht, Jesus ist der brüllende Löwe aus Juda. Jesus ist der, der alles Böse besiegt und dadurch unserer Existenz einen Sinn gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Lesen der Offenbarung. Da ist ja ganz viel von Kampf und Krieg und Schwertern und den ganzen Dingen die Rede. Also ganz viele Kampfes- und Kriegsmetaphorik, wo man sich fragt, ach, am liebsten würde ich das alles streichen. Kirchengeschichte ist übrigens immer so, man tendiert zwischen dem Pendel Überbetonung von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, da liebt man das alles und Gott wird kommen und richten. Oder eine einseitige Betonung von Gottes Liebe. Ich sage euch jetzt nicht, in welcher Zeit wir gerade unterwegs sind, natürlich hier. Liebe Gottes, Liebe Gottes, Liebe Gottes. Und dann lese ich was von diesen Dingen und am liebsten, kommt, viele würden sagen, schnell weiterlesen. Aber das ist wichtig. Es braucht diesen Kampf. Es braucht dieses, ich besiege das Böse, damit eben diese Welt, wonach wir uns sehnen, voll Liebe, voll Frieden, voll Gerechtigkeit, Wirklichkeit werden kann. Und deswegen wird Jesus im Buch der Offenbarung als König der Könige beschrieben. Als derjenige, der gegen das Böse kämpft und das Böse besiegt. Eine Sache überlesen wir aber meistens. Die Offenbarung spricht ganz häufig von diesem Kampf. Und sie bezieht sich darauf und erwähnt den Kampf immer wieder. Aber der Kampf findet nie statt. Der Kampf findet im ganzen Buch der Offenbarung nicht statt. Ich will euch das an einem Beispiel zeigen. Ganz viele Christen und auch Nichtchristen haben ja die Vorstellung, am Ende der Weltgeschichte wird es einen großen Kampf geben. Den Kampf von Armageddon. Dann kannst du Bücher drüber lesen, du kannst Filme drüber sehen, du kannst Bibelkommentare drüber lesen. Und jeder sagt, boah, am Ende gibt es nochmal so eine richtige Schlacht. Und ich höre das und denke, schade, dass ihr den Text nicht gelesen habt. Lasst uns den Text mal lesen. Das ist Offenbarung 19. Und Offenbarung 19, ich fange mal in Vers 11 an. Und ich sah den Himmel offen stehen und siehe ein weißes Pferd. Und der auf ihm sitzt, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Vers 14, und ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden. Und dann in Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen gegen den, der auf dem Pferd sitzt und gegen sein Heer. Also, du hast hier die Schlachtreihen aufgestellt. Die Armee Gottes auf der einen Seite, die Armee des Antigottes auf der anderen Seite und die wollen alle kämpfen. Und dann brach der Kampf los. Nein, überhaupt kein Kampf brach los. Vers 20. Und das Tier wurde überwältigt und mit ihm der falsche Prophet. Punkt. Hier passiert kein Kampf. Hier passiert kein Krieg. Sondern schlicht und ergreifend, die Armeen spielen überhaupt keine Rolle. Das Tier wird überwältigt. Wenn wir uns fragen, warum ist das denn so? Dann lasst uns kurz die Verse lesen, die unmittelbar vor dieser Kampfesszene stehen. Und die sind bemerkenswert. Denn unmittelbar davor lesen wir Folgendes. Da wird Jesus beschrieben. Seine Augen sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt trägt er viele Diademe. Auf ihm steht ein Name geschrieben, den niemand kennt als er allein. Und bekleidet ist er mit einem Mantel, der in Blut getaucht ist. Und sein Name lautet Wort Gottes. Fällt euch auf, dass der Mantel von Jesus in Blut getaucht ist, bevor überhaupt gekämpft wird. Die Armeen werden jetzt direkt in den Versen danach beschrieben. Jesus erscheint, es ist noch nicht gekämpft worden, und sein Mantel ist in Blut getaucht. Und ihr merkt, was dort deutlich gemacht wird. Der Kampf ist schon lange vorbei. Das Blut wurde schon vor vielen Jahrtausenden vergossen. Es gibt keinen Kampf am Ende der Weltgeschichte, sondern Jesus erscheint als der Gekreuzigte und Auferstandene. Der eigentliche Kampf fand im Garten Gethsemane statt. Wenn Jesus dort ringt und sagt, doch nicht, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst, das ist der Kampf. Und dort wurde die Weltgeschichte entschieden. Am Ende der Zeit passiert Folgendes. Das Wort Gottes, und das meint hier die Proklamation vom Sieg Jesu, die wird erwähnt, proklamiert und damit sind Satan und seine Mächte Geschichte. Leute, wenn wir Sinn in unserem Leben spüren wollen, erleben wollen, glauben wollen, dann kommen wir an Christus nicht vorbei. Er ist der brüllende Löwe aus Juda, der das Böse schon besiegt hat und der jetzt gerade noch dabei ist, seine Mission zu vollenden. Ich weiß nicht, was es heute Nachmittag bei dir zum Kaffee gibt. Sollte es ein Stück Apfelkuchen sein, bedenke Folgendes. Nicht jeder Apfelkuchen stillt die Sehnsucht nach einem guten Stück Apfelkuchen. Und nicht jedes Angebot der Welt, nicht jedes Versprechen stillt deine Grundsehnsucht nach Sicherheit, nach Liebe, nach Gemeinschaft und nach Sinn. Und deswegen bestell nicht das Stück Apfelkuchen im Restaurant. Bestell es nicht. Geh nach Hause zu Jesus und genieße das Original. Such nicht dein Glück in irgendetwas. Lebe die Beziehung mit Christus. Nimm dir Zeit für ihn. Richte dein Herz auf ihn auf. Jeden Morgen, jeden Abend, wann immer du es brauchst. Feiere die Gemeinschaft, die erlöste Gemeinschaft hier in der Kirche. Wisst ihr, im Englischen würde man sagen, it's all about Jesus. Es dreht sich alles nur um Jesus. Amen. Und wirklichen Sinn geben kann. Und möchtest du die nächste Woche so leben mit dieser Einstellung, dann antworte mit einem lauten und deutlichen Amen.
Amen.
Leute, darum geht's doch, oder? Ich kann jetzt hier runtergehen und sagen, gut, Predigt abgehakt. Nein, es geht um dieses Amen. So ist es. Und so will ich tatsächlich auch leben. Wisst ihr was, ich bete jetzt und dann freue ich mich, dass wir Abendmahl feiern. Vielleicht ist das Abendmahl dein Amen zu dieser Botschaft der Offenbarung. Jesus ist die einzige Erfüllung unserer Grundsehnsüchte. Kommt, lasst uns aufstehen und ich möchte gerne mit uns beten. Und lieber Herr Jesus, ich muss dir bekennen, dass ich ganz oft Apfelkuchen esse, ganz oft die Dinge, die mir die Welt anbietet, Herr, für mein Glück halte, für meine Gemeinschaft halte, die ich unbedingt möchte, für die Liebe halte, nach der ich mich sehne, für den Sinn halte, den ich so gerne haben möchte, Herr, und für die Sicherheit halte, nach der ich mich ausstrecke. Und Herr, vieles ist gut und hilfreich und richtig. Aber Herr, wenn wir uns ein was vom Buch der Offenbarung sagen lassen, dann doch bitte das, Herr. Es geht im Endeffekt nur um dich. Und unsere Sehnsüchte, unser tiefes Verlangen, Herr, kannst im Endeffekt nur du füllen. Ich bete für mich und mein Herz, für uns und unser Herz und auch für uns als Detmold Nord, Herr. Lass uns eine erlöste Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern sein, die weiß, dass es echte Befriedigung, das echte Stillen unserer Sehnsüchte nur bei dir gibt. Und Herr, ich bete, dass wir das ganz praktisch in der nächsten Woche tun, dass wir zu dir kommen mit unseren Sehnsüchten. Danke, Herr, dass du Löwe bist und dass du Lamm bist. Und dass bei dir beides zusammenpasst. Amen.